tatsächlich aber ein mega Gerede gewesen in dem Jerusalem, wo der Jesus dort reingekommen ist. Ich meine, was da alles passiert ist, zuerst der Einzug und dann noch die Tempelreinigung. Stellt euch das mal vor, was das für ein Gerät geht. Da hat er die Händler rausgerührt aus dem Tempel und aufgeräumt. Wenn da kommt so ein Mann in die Stadt und macht sich sofort zum Gesprächsthema Nummer 1. Ich kann mir richtig vorstellen, wie an jeder Ecke genuschelt worden ist. Und aus heutiger Sicht wissen wir natürlich, wie das alles geändert hat. Aber damals muss das bei den Menschen so ein Auf und Ab gewesen sein. Ist das jetzt der lang ersehnte König, der uns endlich von diesen Römern befreit, die Diktatoren, die Unterdrücker? Oder haben sich mir überlegt, ist das eigentlich schon wieder so ein Hochstapler, ein Schwindler, der uns einfach an der Nase herumführen will? Eben wie der mit den Hühnerfüßen. Es hat tatsächlich schon mehrere Personen vorhin gegeben, die sich als Messias ausgegeben haben und teilweise mit sehr lustigen Ideen. Ja, genau. Während viele Juden ja bis heute den Messias noch nicht, oder Jesus noch nicht als ihren Messias angenommen haben, so muss ich sagen, wissen wir aber anhand der Überlieferung, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn war. Und tatsächlich auch zum Retter von allen Menschen geworden ist, die an ihn glauben, oder? Also heute kennen wir schon, wie es geändert hat. Wir wissen das. Doch, wir müssen jetzt aufpassen, dass ich da nicht zu viel schon an Karfreitag und Ostern vorgreife. Heute geht es ja einfach mal um den Palmsonntag. Um den Einzug von Jesus her nach Jerusalem. Und ich schlage vor, dass wir in 5 Abschnitten durch die Geschichte gehen und so rasch anschauen, wie Jesus nach in das Jerusalem hineingezogen ist. Uli, es sind gar nicht so viele Folien. Du kannst sie mir einfach drücken. Ich sag dir rasch, wenn. Jetzt habe ich gerade rasch eine Karte mitgebracht. Da sehen wir, wo Jesus dann durchgereist ist, quasi die letzte Reise von Jesus nach Jerusalem. Er hat oben, ganz oben hat er angefangen. Er ist via Kapernaum dann durchs Jordantal gegangen. Er ist auf Jericho gekommen. Und von dort ist es dann rund 1000 Meter aufgegangen auf den Ölberg rauf. Und dann, nein, ist es ein bisschen runter, auf Jerusalem rein und dann dort zum Tempelberg rauf. Und die Geschichte, die ich jetzt hier lese, aus Matthäus 21, die fährt also knapp vor Jerusalem, knapp vor dem höchsten Punkt auf dem Ölberg, fährt die an. Und im ersten Vers, den können wir lesen, und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg. So fängt die Geschichte an in Matthäus 21. Sie nähern sich Jerusalem und kommen dort zu einem kleinen Dorf, Bethphage, eben ganz nahe am Ölberg oben. Der Ölberg selber ist ungefähr eine 3,5 Kilometer lange Bergkette. Sie läuft Nord-Süd. Und westlich vom Ölberg, das haben wir vorhin schon auf der Karte gesehen, liegt Jerusalem. Und der Ölberg ist rund 70 Meter höher als der Tempelberg. Das heisst, vom Ölberg oben runter hat man einen schönen Blick in die Stadt und auch dort auf den Tempelplatz. Man sieht quasi, was dort so laufen tut. Wenn man Richtung Osten vom Ölberg oben runter schaut, dann sieht man bis zum Toten Meer runter und das liegt 1200 Meter tiefer. Der Ölberg ist 814 Meter hoch. Und weil das Tote Meer quasi unter Null ist, tiefer als der Meeresspiegel, kann es 1200 Meter runtergehen, bis man dort ist. Und es ist kein Zufall, dass Jesus in seiner letzten Reise über den Ölberg gekommen ist, um nach Jerusalem zu gehen. Sag ich einmal. Weil der Ölberg ist wirklich ein Berg mit Bedeutung. Aus Zacharia 14,4 wissen wir, dass wenn Jesus wiederkommen wird er seine Füße als erstes auf den Ölberg setzen. Dort wird Jesus dann auch wiederkommen. Es wird so deutlich sein, dass sich der Ölberg wird spalten. Es entstehen dann wie 2 Gipfel aus dem Ölberg. Der Ölberg ist übrigens auch an Ufer. Von dort ist Jesus in den Himmel gefahren, vom Ölberg her. Und jetzt eben zieht er via Ölberg rein auf das Jerusalem. Also es macht irgendwie Sinn, es rundet das Bild ab, dass er dort die Route gewählt hat. Doch eben, noch sind wir ganz knapp. Vielleicht hast du dieses Bild noch einmal. sind wir ganz knapp unter dem höchsten Punkt. Dort, wo Ölberg in der Mitte, dort ist es quasi, es ist nicht weit, wo es durchab geht, nachher auf Jerusalem und wieder auf den Tempelberg. Und wir sind jetzt hier bei dem Dorf Betfage ganz knapp vorne dran. Lesen wir, was jetzt hier passiert, auf der Höhe von dem Dorf. Ab Vers 2, oder Vers 1b, steht, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir, und wenn jemand etwas zu euch sagt, sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Wird er sie zurückgeben, quasi. Die Jünger zählen also, zwei zusammen, ein Eselin, quasi ein Mutteresel, und ihr Junge, ihr Fohlen, in einem Dorf, im Dorf Betfage geholen. Es sei dort angebunden. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, wie das Dorf Betfage könnte ausgesehen haben. So hat man das gezeichnet und sich vorgestellt, dass das dort war. Ja, aber auch noch hingeschrieben, Haus der grünen Feige heisst das Dorf, quasi übersetzt. Also dort hat sie jetzt Jesus geschickt und holt mir die Mutter, die Eselin und ihres Fohlen und bringt es zu mir, hat er ihnen gesagt. Eben, und ich meine, Jesus war ja nicht in dem Dorf gewesen. Sie sind außerhalb. Und Jesus sagt aber den Jüngern schon, und der Esel, der ist dann abgebunden. Also der Heilige Geist hat ihm eigentlich bereits gesagt, was denn dort die Jünger werden antreffen. Dass der Esel abgebunden ist und auch, dass die Besitzer werden Widerstand leisten. Wobei, da könnte man sich jetzt auch noch gerade ausrechnen, oder? Dass das ein bisschen Widerstand wird geben, wenn jemand Freund einfach da kommt, einen Esel und seine Jungen holen. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, die Jünger haben alles so vorgefunden. Und ich habe mir aber dann noch so überlegt, ja, wären wir heute auch bereit, Sachen zu geben, wenn dann jemand kommt? Ich meine, die Jünger, die haben einfach gesagt, der Herr braucht sie. Und dann ist das irgendwie gegessen gewesen, oder? Dann hat er gesagt, ja, also da, nimm doch die Esel. Und ich so überlegt, ja gut, der Herr braucht sie, der Herr könnte schon übersetzen mit mein Gott braucht sie, das würde die Übersetzung hergeben. Und dann habe ich überlegt, also ein Esel könnte ja heute unser Auto sein, also euer Auto, ich habe ja keins. Könnte euer Auto sein, das heisst, jetzt kommen so zwei Freunde zu euch und sagen, hey, ich brauche, mein Gott braucht dein Auto. Gebe dir's. Und dann sagen sie noch, keine Angst, dann bringt es dann zurück. Ja, genau. Also irgendwie finde ich, der Heilige Geist muss da noch viel mehr vorbereitet haben. Weil, sind wir ehrlich, wir geben das Auto jetzt unmöglich denen. Die können noch lange von meinem Gott erzählen. Der Heilige Geist hat nicht nur Jesus gesagt, wo die Esel stehen und eben, dass sie angebunden sind und alles aufzeigt, sondern der muss auch schon die Herzen in dem Dorf oder von diesen Eselbesitzer wie vorbereitet haben, bewegt haben, dass die nachher bereit gewesen sind, die Esel zu geben. Und in den nächsten beiden Versen erzählt Jesus noch, warum denn überhaupt die Esel so wichtig sind. Weil das wäre ja schon noch eine berechtigte Frage von den Jüngern. Wieso brauchst du jetzt Esel? Schau, wir sind ganz nahe schon vor Jerusalem. Wir haben eine mega lange Reise so quer durchs Land und jetzt willst du noch einen Esel. Aber Jesus erklärt es ihnen da und wir lesen, dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Jesus will, dass die Prophezeiung aus Zachariah 9,9 sich erfüllen tut. Das ist das Zitat. Grösstenteils ist das Zitat aus Zachariah 9,9. Und er will, dass sich das jetzt erfüllen tut. Und das könnte jeder versuchen. Ich meine, die Juden haben die Stelle aus Zachariah 9,9 kennt. Es hat jeder können versuchen, jetzt da quasi eben auf einem Esel nach Jerusalem reinzureiten und dann zu sagen, juhu, ich bin der Messias. Schaut da haben wir das Zitat. Aber dass er wirklich legitimiert dazu ist, das finde ich schon, das sehen wir eben daran, dass der Heilige Geist ihm aufgezeigt hat, wo der Esel ist. Der Heilige Geist hat es vorbereitet, dass die Leute die Esel rausgeben, Also das hat Hände und Füße. Das ist vorbereitet und nicht einfach irgendeiner, der da etwas versucht hat. Der Vers 5, wo wir hier sehen, der zitiert aber nicht nur Zacharia 9,9, sondern der hat auch noch einen Teil aus Jesaja, den er enthaltet. Und das ist so wie eine Unterstreichung. Also man hat immer zwei Zeugen gebraucht, wenn man richtig vor Gericht hat wollen auftreten und etwas beweisen hat wollen. Und das ist auch so. Man nimmt wie zwei Prophezeiungen und die unterstreichen oder werden jetzt bestätigt. Das ist dann ist wirklich wahr. Das geht auf Jesaja 62,11 zurück und dort ist vor allem die Anrede mit Tochter Zion. Sagt der Tochter Zion, der Teil geht ganz stark auf Jesaja 62,11 zurück. Und das ist die Stadt Jerusalem gemeint. Die Tochter Zion ist die Stadt gemeint. Eben, und beide Prophetien tun vom endzeitlichen König reden. In Jesaja wie in Zacharia. Und jetzt, wenn Jesus das erfüllen tut, wird klar, für die, die die Schrift kennt haben, okay, da ist der endzeitliche König. Da tritt der endzeitliche König auf. Zacharia, der ist ja auf Hebräisch geschrieben worden, das Buch. Und Matthäus, wir sind im Matthäus-Evangelium, der hat quasi seine Niederschrift auf Griechisch gemacht. Und jedes Mal, wenn er irgendein Zitat aus dem Alten Testament genommen hat, hat er es ja müssen übersetzen aus dem Hebräischen und dann hat er es auf Griechisch aufgeschrieben. Und da gibt es manchmal noch lustige Situationen oder auch komische Situationen. Im Hebräischen ist das Wort Ani gebraucht worden. Und der Matthäus hat das nachher mit sanftmütig, mit dem griechischen Wort für sanftmütig, niedergeschrieben. Aber Ani, das hebräische Ani, steht eigentlich für arm und elend. Und der Matthäus hat dann wirklich die Freiheit gehabt, sanftmütig daraus zu machen. Wenn man dann ganz genau hinschaut, hat es in einer weiteren Bedeutung, hat das Ani auch noch demütig heissen. Aber so der normale Gebrauch ist arm und elend. Und ich habe mir so überlegt, ja, okay, wenn ein König so von einem ausgeliehenen Esel in die Stadt einzieht, in die Hauptstadt, statt auf einem edlen Pferd, eben, wie es sonst Könige würden machen, dann könnte man doch schon von arm reden. Eigentlich hätte Matthäus auch arm reden können. Der Jesus hat nicht einmal einen Esel gehabt, schon gar kein Ross. Es ist am Schluss ein Leihgab geworden. Aber er hat eben auch richtig übersetzt mit Sanftmütig, weil noch viel mehr geht es an dieser Stelle um Demut. Oder eben Sanftmut, wie Luther und Elberfelder übersetzen. Weil Jesus kommt in Demut. Und er zieht in Frieden nach Jerusalem ein. Er ist sanftmütig bis in ihn zog. Jesus selber sagt von sich auch, Matthäus 11, Vers 29, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sie beschreibt sich Jesus selber. Und darum finde ich sehr gut, dass der Matthäus da bei dem Zitat übertragen direkt die Wahl sanftmütig genommen hat. Weil Jesus setzt mit seinem Einzug oder mit dieser Selbstaussage, dass er sanftmütig und demütig ist, einen maximalen Kontrast zu den Königen von der damaligen Welt und ich würde sagen auch zu den Königen und Regierenden von der heutigen Welt. Er dient, er rettet, der Jesus. Er gibt sich selber am Kreuz hin und er gibt uns Leben im Überfluss. Das sind alles Eigenschaften, wo Könige, Diktatoren, Präsidenten von dieser Welt nicht haben. Eigenschaften, die man hier nicht finden würde. Und auch die Zusicherung an den Besitzer. Gib mir deine Esel, aber du wirst sie zurückbekommen. Auch das zeigt etwas von dieser Sanftmütigkeit. Ein König von dieser Welt, der wird doch herrschend, regierend auftreten. Gib mir deine Esel, los! So stirbst. Da wird doch kein langer Prozess gemacht worden. Und zurückgehen gerade gar nicht. Das ist ja eh alles im König, oder? So normalerweise, von seinem Selbstverständnis her. Und Jesus bittet und sagt, du wirst sie zurückbekommen. Ja, der König von den Königen zieht auf einem kleinen Esel in die Stadt von der Stadt. Und dabei wird ja Jerusalem nicht von Jesus regiert. Es gibt schon einen König. Der König Herodes, ein schrecklicher Mann. Ein Mann, der eigentlich nur für seinen negativen Aspekt fast berühmt worden ist. grausamen Herrscher, machthungrig. Ganz einen krassen Unterschied zu dem Jesus. Jesus hat auch keine Soldaten denn bei sich, wenn er auf das Jerusalem einzieht. Er führt keinen Prunkzug. Er benimmt sich unterwegs nicht, was ihm nicht gehört. Und kommt nicht, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Das ist noch oft so, dass sich so Könige dann auch so ein bisschen mit Angst und Schrecken, die haben so einen Aura geschaffen quasi um sich. Die Leute haben schon so ein bisschen müssen zittern, wenn der König kommt. So war Jesus gar nicht gewesen, da auf seinem Einzug. Er ist in Frieden gekommen. Und darum, wenn wir das noch einmal anschauen, darum darf da wirklich sanftmütig auch rot unterstrichen sein. Wir dürfen es hervorheben. Wir dürfen, wenn wir von Jesus reden, vom sanftmütigen König reden, weil es so ein krasser Gegensatz ist. Ich habe schon gesagt, er erklärt da, eben, dass es verheißen ist, vor allem in Zacharia 9,9 mit dem Esel. Was viele aber nicht wissen, Jesus erfüllt sogar noch eine dritte Verheißung mit dem Esel. Und die geht zurück bis ins erste Buch Mose. Ihr müsst euch mal vorstellen, was das für eine Zeitspanne ist, die sich da jetzt plötzlich erfüllen tut. Der Jakob auf dem Totenbett hat quasi seinem Sohn Judah noch einen Segen mitgegeben. Und dort innen heisst es, an den Weinstock bindet er seine Eselfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Der Jakob hat schon vorausgesagt, dass aus dem Stamm Juda der Messias wird hervorgehen. Und so wird noch einmal deutlicher, warum die Eselin und das junge Fohlen so wichtig sind für Jesus. Warum er seine Jünger dorthin geschickt hat. Lesen wir jetzt, was dann aber seine Jünger gemacht haben. Vers 6 und 7, genau. Dort steht, als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich drauf. Also positiv gesagt, die Jünger haben ohne Diskussion gemacht, was Jesus von ihnen verlangt hat. Sie haben die beiden Esel organisiert, bekommen, eben das war vorbereitet gewesen. Und dann haben sie sogar ihre Obergewänder, steht in einer anderen Übersetzung, auf die Eselrücken draufgelegt. Das hat ihnen aber Jesus nicht befohlen, oder? Von dem haben wir vorne nichts gelegt. Da haben sie noch etwas zusätzlich gemacht. Sie haben quasi ihren Mantel, ihr Obergewand abgezogen und auf den Eselrücken draufgelegt. Und mit dieser Tat oder mit dem Zeichen, das ist ja ein sichtbares Zeichen, haben sie Jesus als König von Israel gehuldigt. Auch da finden wir eine Stelle, noch im Alten Testament, wo das schon vorgekommen ist. Der Salomo, noch nicht König, noch knapp noch nicht König, ist von Jerusalem auf dem Maultier von David, von seinem Vater, zu der Gihonquelle runtergeritten. Und die Leute haben ihr Obergewand abgezogen und die Pforen hingelegt. Und das war die Könighuldigung. Und das wiederholt sich da jetzt bei Jesus. Noch einmal ein starkes Zeichen, dass auch die Jünger Jesus wirklich in dem Moment als König erkannt haben. Und ihm das gezeigt haben. Und Jesus hat sich auch nicht gewehrt in dem Moment. Er hat das angenommen. Und Jesus hat es ihnen aber auch nicht gesagt, ihr müsst das machen. Er hat sie nicht aufgefordert. Sie haben wirklich selbstständig Jesus als König anerkannt und da eben auch huldigen wollen. Und so hat sich dann Jesus auf das Fallen gesetzt und ist richtig Jerusalem geritten. Jetzt geht's los. Jetzt nehmen wir so den letzten Teil von dieser Reise unter die Haufe. Und er hat sich nicht auf die Eselin gesetzt, sondern hat sich auf das Jungtier gesetzt. Es sind zwei Esel dabei gewesen. Und er hat, oft denken wir ja, ist einfach auf einem Esel gehockt, es sind zwei dabei gewesen, hat sich auf das Jungtier gesetzt. Und zack, schon wieder haben wir eine Symbolik. Also der Text ist voll von Symboliken. Er hat sich auf das Jungtier gesetzt als Zeichen, ich bin der Erste, der auf dem reitet. Das Tier ist noch niemand drauf geritten. Es war gerade genug alt, dass eine erwachsene Person auch drauf sitzen konnte, dass er einen erwachsenen Mann tragen konnte. Und es hat schon wieder ein Zeichen gegeben, und zwar da, wo die Bundeslade auf einen Wagen geladen wurde und zwei Kühe vorher hingespannt worden sind und der Wagen hat müssen ziehen. Da hat Gott gesagt, ihr müsst zwei Kühe nehmen, die noch nie ein Joch getragen haben. Und da ist jetzt Jesus auf einem Esel, der noch nie eine Person getragen hat. Es ist so, als wie der erste Dienst von diesen Kühen, oder da der erste Dienst von diesem Esel, gehört Gott. Gehört Gott dem Schöpfer, gehört Jesus. Und jetzt, wo Jesus auf dem jungen Tier sitzt, fährt der eigentliche Einzug nach Jerusalem an. Zuerst eben den Ölberg runter. Und dann wieder ein bisschen rauf, zum Tempelberg rauf. Die ganz, ganz genaue Route kann man nicht mehr sagen, wodurch, durch welches Tor er reingekommen ist. Es gibt verschiedene Theorien, aber man weiss es einfach nicht. Aber auf jeden Fall weiss man, dass sich plötzlich die Strassen gefüllt haben. Plötzlich sind ganz viele Menschen dort am Wegrand gestanden. Und lesen wir mal rasch noch die letzten Vers, Vers 8 bis 11. Und eine sehr grosse Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmenge aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Ich habe mir überlegt, woher kommen plötzlich all die Menschen? Plötzlich kommen die von überall her und die Strassen sind voll. Und die Leute haben gerufen und haben eben ihre Obergewänder hinten oder Zweig abgeschnitten, abgerissen und hinten und haben gerufen. Woher kommt das alles? Zu dieser Zeit hat in Jerusalem das Passafest stattgefunden. Das ist ein mehrwöchiges Fest. Das heisst, Jerusalem war überlaufen von Pilgern, zum einen, die das Passafest mitfeiern wollten, und zum anderen von römischen Sicherheitsleuten, die schauen mussten, damit alles auch so im Rahmen bleibt. Und so hat es möglich sein, dass sich plötzlich so viele Leute zusammengefunden haben in dem Jerusalem und dass es überhaupt so Szenen hat geben können. Eben, und dann haben sie wirklich ihre Kleider ausbreitet. Wenn wir uns das versuchen, bildlich vorzustellen, etwas Einmaliges, da kommt ein Mann einfach gekleidet, ohne Prunk, keine Krone, keine Soldaten, nicht irgendwie 300 Diener oder so bei sich, auf einem Esel. Und die Leute drehen total durch, oder? Eigentlich. Reissen sich Kleider vom Leib, das ist wie ein Popkonzert, rühren sie hin, schneiden Äste oben runter. Und was haben sie gerufen? Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Was für eine Geschichte. In dem Moment, wenn wir da einen Punkt setzen und sagen, das Matthäus-Evangelium ist fertig, dann klingt das nach Happy End. Die Juden haben Jesus als König akzeptiert. In dem Moment. Hey, was für eine gute Geschichte eigentlich. Nicht alle, es steht einfach eine grosse Volksmenge. Es hat schon noch ein paar Zweifel gegeben. Und gerade die Pharisäer wären immer noch nicht Fan gewesen in dem Moment von Jesus. Aber so das Volk hat Jesus anerkannt als König. Sie haben ihn angenommen, sie haben ihn gefeiert als Erlöser. Das Volk hat auf den Messias gewartet, auf den starken König. Sie haben natürlich auch ein bisschen falsche Erwartungen gehabt. Aber sie haben ihn total angenommen. Und dann, wenn wir vorher schauen, 5 Tage später ist Jesus tot. Das muss man sich mal vorstellen. Das Volk ist total aus dem Häuschen. Yeah, unser König, unser Erretter, unser Messias kommt. Die stehen Kopf, die drehen durch. Eigentlich müssten die Passach feiern und nicht da so einen Mann zurufen und so einen Einzug machen. Man könnte sagen, Jesus hat das Volk auf sicher. Und 5 Tage später hat das gleiche Volk vehement seinen Tod verlangt. Es sind nicht andere Leute, weißt du, eingeflogen worden. Man hat nicht rasch die Bevölkerung ausgewechselt in Jerusalem. Sondern es sind die gleichen Leute. Und nur 5 Tage später haben die so energisch seinen Tod gefordert, dass das passiert ist. Ich meine, wie hätte das passieren können? In so kurzer Zeit, so ein Absturz. Wenn ihr daheim mal das ganze Kapitel 21 lesen, was also eigentlich eine gute Sache wäre, könnte ich empfehlen, dann merkt ihr, dass in dem Kapitel 21 so ein bisschen wie eine Wendung anfängt im Leben von Jesus. Bis dorthin ist er immer von seinen Gegnern angegriffen worden. Und jetzt fängt er an, von seinen Gegnern angreifen. Er nimmt nicht mehr einfach alles in Kauf, sondern sagt auch mal den Leuten, die sie falsch liegen, gerade diesen Pharisäer, diesen Schriftgelehrten. Und wenn man das Kapitel 21 liest, dann merkt man auch ganz klar, dass sich jetzt irgendwie alles zuspitzen tut. Es läuft wie von einer Entscheidung zu. Er drückt sich nicht mehr. Jesus, er ist klar in seiner Aussage, ja, ich bin Gottes Sohn. Er tut es nicht mehr verneinen. Und wenn wir heute schon wissen, wie es endet, wie es geendet hat, eben, dass Jesus hat müssen sterben, wissen wir auch schon, dass irgendwie jetzt alles in dem Kapitel 21 bereits auf das Kreuz hinläuft. Wenn wir es so lesen und das Ende der Geschichte kennen, und das tun wir, dann merken wir, hey, da läuft irgendwie alles schon auf das Kreuz raus. Und die hier haben natürlich noch keine Ahnung gehabt. Und was sie vor allem nicht gewusst haben, ist, dass mit dem Tod von Jesus gar nicht zu Ende kommt. Das haben sie gehofft, dass sie dann das Problem Jesus los wäre. Sie haben keine Ahnung gehabt, dass es dann erst anfängt. Hätten seine Gegner gewusst, dass Jesus nicht einfach tot ist? Oder dass dann die Jesus-Revolution erst richtig startet? Hätten sie ihn wahrscheinlich auch nicht umbringen wollen. Ich habe mir dann so überlegt, ja, was können wir jetzt aus dem Text lernen? Und ich bin dann eigentlich auf das Wort sanftmütig zurückgekommen. Mir hat das noch ein bisschen bewegt. Er ist nicht nur sanftmütig gewesen, weil er ganz ohne Prunk eben auf das Jerusalem hineingezogen ist. Da wäre sicher auch schon ein Grund, zum sanftmütig sein, demütig sein. Aber ich finde, er ist vor allem sanftmütig gewesen, weil er sich zurückgenommen hat. In dieser Stimmung, die hier geherrscht hat, an diesem Palmsonntag, wäre es doch ein Licht gewesen, die Menschenmenge anzuentfachen, aufzustacheln, zum wirklich König werden. Es wäre doch ein Licht gewesen, sich definitiv und vollends als König zu installieren in Jerusalem und für ganz Israel. Es wäre ein Licht gewesen, die Römer aus den Kampf anzuzeigen und quasi den Aufstand zu proben. Ich meine, stellen wir uns mal vor, Jesus, ein Mensch mit so viel Vollmacht, was er schon alles an Wunder da hat bis zu dem Tag. Wenn wir uns vorstellen, Gott als Mensch auf dieser Welt, ganz Mensch, ganz Gott, es wäre doch ein Licht gewesen für ihn. Da, diesen Anspruch, den das Volk an ihn gehabt hat, gerecht zu werden und sich wirklich als König zu installieren. König von den Juden, das hätte er dann direkt können werden. Aber er hat es nicht gemacht. Er ist als Erretter von allen Verlorenen am Kreuz gestorben und ist dadurch zum Erlöser geworden von allen Menschen, die in ihn glauben. Jesus war sanftmütig und er hat eben nicht gemacht, was vielleicht er gerne gehabt oder was ihn gross hätte machen können, sondern er hat gemacht, was sein Vater im Himmel gross gemacht hat. Und so hat es auch im Garten Gethsemane gesagt. Er hat dort mehrmals gebetet, kurz vor der Kreuzigung, also quasi noch ein bisschen später in der Zeitachse. Dort hat er mehrmals gesagt, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, hat er zu seinem Vater gesagt. Lass das vorbeigehen. Mach, dass ich nicht sterben muss. Aber nicht so, wie ich will, sondern so, wie du willst. Und ich habe noch ein bisschen überlegt, was heisst denn überhaupt das Wort Sanftmut? Er muss so, wie es die Bibel meint. Sanftmut tut manchmal so wie, ja, der hat sich halt nicht können wehren. Oder der hat sich halt müssen in sein Schicksal hineingeben. Oder er ist einfach nicht aufmüpfig gewesen. Aber Sanftmut bedeutet eigentlich, jemand könnte sich selber helfen. Jemand könnte sich selber wehren. Ein Krieger könnte sein Schwert ziehen, in Angriff gehen oder jemand verletzen. Aber Sanftmut heisst, er könnte, aber er macht es nicht. Es ist nicht, er kann nicht und darum gibt er sich eh. Sondern er könnte anders, aber er macht es nicht. Er verzichtet zum Wohl von jemand anderem. Und genau das ist doch das, was Jesus da gemacht hat. Er hat sich nicht zum König der Juden gemacht, wie er es ganz einfach, glaube ich, hätte können an diesem Palmsonntag. Und er hat sich dann aber am Karfreitag auch nicht im Zorn entzogen von dem Volk, vom gleichen Volk. Sondern er hat sich hingegeben. Er war sanftmütig, er hat sich aufgeopfert. Und ich finde es wichtig, dass wir das nicht vergessen. Sanftmut ist ein Zeichen der Stärke. Nur Leute, die sich könnten in einem Bereich helfen, können in diesem Bereich auch sanftmütig sein. Es ist das Zeichen von der Stärke, kein Zeichen von der Schwäche, sanftmütig zu sein. Und vielleicht finden wir darum Sanftmut bei unseren Herrschern so selten, weil es ein Zeichen von der Stärke wäre. Und als ich mit dieser Predigt angefangen habe, vorbereitet, habe ich gedacht, ich weiss gar nicht recht, was ich aus diesen 11 Versen wirklich herausholen soll. Wohin führt mich eigentlich die Reise? Und jetzt, als ich sie fertig hatte, habe ich plötzlich gemerkt, hey, mein Gottesbild hat sich um den sanftmütigen Jesus wie irgendwie erweitert. Ja, der will noch mit reinnehmen, mein Gottesbild. Ja, weil er hat sich wirklich ändern oder selber helfen quasi. Er hat da etwas aufbauen. Es wäre einfach komplett gegen den Willen von seinem Vater gewesen. Aber er ist eben sanftmütig geblieben, hat seinen Willen, hat den Willen von seinem Vater da und hat das heute möglich gemacht, wo wir dann am Karfreitag und an Ostern daran denken tun. Für den Ostern erscheint noch einmal neu, wenn wir so an den sanftmütigen König denken. Es ist nicht einfach nur ein Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist nicht einfach nur ein unser Retter. Sondern wir können wie noch den sanftmütigen König mit reinnehmen in das Mosaik von das Bild, das wir von Gott haben. Das wünsche ich euch auch, dass ihr das noch ein bisschen erkennen dürft, die Sanftmütigkeit. Eben vielleicht auch gerade, wenn ihr das Kapitel daheim noch einmal lesen. Ich möchte beten zum Schluss. Ja, himmlischer Vater, Jesus Christus, ich danke dir dafür. Ich danke dir für so Texte in der Bibel, wo man manchmal einfach schnell drüber lesen und denken, ja, da wird einfach beschrieben, was passiert ist. Und plötzlich dürfen wir herausfinden, da werden einfach Prophezeiungen erfüllt, da passiert ganz vieles. Da dürfen wir auch neue Aspekte einfach plötzlich von dir erkennen und lernen. Und ich danke dir für die sanftmütige Seite, die wir hier entdecken von dir, Jesus. Ich habe aber auch ein Bitte, wenn ich den Text so lese an dich, Jesus. Ich sehe, wie wankelmütig Herzen können sein von Menschen. Sie haben dich gefeiert. Sie haben dir zugejubelt. Du bist der König und der Erlöser für sie an dem Palmsonntag. Und 4 Tage später haben sie die Welle hier gesehen. Und ich bitte dich für unsere Herzen, dass du unsere Herzen beschützen vor dieser Wankelmütigkeit. Schenk du uns festen Glauben. Glauben, wo, ja, wo mal auch ein Zweifel mag überstehen. Dass wir nicht wankelmütig sind, sondern wirklich uns, ja, dass wir dürfen sagen, du Jesus, du bist Herr über unserem Leben. Amen.